Hallo liebe Einfach-Marvel-Community, hier geht's gleich weiter mit dem zweiten Teil zur Defenders-Saga. Wenn ihr den ersten Teil nicht gehört habt, hört ihn am besten nach. Wir haben bis jetzt über Daredevil Staffel 1 und 2 gesprochen, Jessica Jones Staffel 1, Luke Cage und Iron Fist Staffel 1 und werden jetzt gleich mit Defenders direkt weitermachen. Dann weiterhin viel Spaß bei den vermutlich nächsten 1,5 Stunden.
Einfach Marvel Community. Sammeln. Der Community Podcast.
Oh, dann kommen wir jetzt zu den Defenders.
Ja, Defenders. Endlich.
Defenders, eine Miniserie, gestartet am 18.08.2017. Nur 8 Folgen. Und eine ziemlich unbedeutende Schauspielerin, die wir gleich zu Anfang sehen, mit dem Namen Sigourney Weaver. Da gibt es von mir ganz, ganz, ganz große Liebe. Seit Ghostbusters. Alien habe ich ja später gesehen. Ghostbusters war ich noch etwas jünger, da konnte ich Alien noch nicht gucken. Ja, ich habe ihre Karriere ein wenig verfolgt, kann man sagen. Sie spielt dort eine gewisse Alexandra Reed, zu der habe ich nichts gefunden in der Enzyklopädie. Ja, und scheint erstmal so die Hauptantagonistin zu sein. Und wir sehen sie zusammen mit Madame Gao, die sie dann auch einschüchtert irgendwie. Also das ist schon geil, wie du die ganze Zeit so Madame Gao siehst und dann kommt Sigourney Weaver. Ich meine, sie ist Ripley. Sehr einschüchternd.
Ja.
Hab ich Notizen zu den Defenders? Ach ja, genau. Die Defenders. Marvel Feature Heft 1 vom Dezember 1971. Von Dr. Strange, Namor und Hulk gegründet, kam dann noch ganz schnell der Silver Surfer dazu. Und das ist das Urteam der Defenders. So im Großen und Ganzen haben die eher kosmische Gefahren abgewehrt und gar nicht so irdische Sachen. Cage war auch mal kurz mit dabei, Hellcat war etwas länger dabei und auch Iron Fist war mal Teil der Defenders. Dann habe ich hier noch, als Diamondback versuchte, Jessica Jones zu töten, rief sie und Luke Cage Daredevil und Iron Fist dazu, die gegen Diamondback vorgingen. Ich denke mal, das war nach dieser Serie oder zu dieser Serie, dass man eine Heftserie gemacht hat, wo dann diese 4 auch Defenders sind. Ich glaube, dass man sich da die Story so hingezogen hat, um eine Defenders-Comic-Serie zu haben, die wie die Fernsehserie ist, von der Besetzung her. Und später sind die dann auch gegen The Hood vorgegangen, den wir natürlich noch gar nicht kennen, außer wir haben Ironheart gesehen. Der ja auch mystische Sachen hatte. Und da hat man sich dann auch wieder Dr. Strange dazu geholt, weil der sich ja mit mystischen Sachen besser auskennt als die anderen 4. Ja, so viel zu den Defenders. Die sind eigentlich gar nicht die Street Avengers.
Ja, aber
die sind
hier
ja schon mehr Guardians of Earth. So kam mir das vor beim Lesen.
Stimmt.
Ja, nee, mehr habe ich zu den Defenders gar nicht zu sagen. Da bleibt dann die Frage, hast du eine gute Zusammenfassung dafür? Ja. Das wird ja doch ein bisschen komplexer, weil jetzt alle Serien zusammenkommen, die wir vorgesehen haben.
Jetzt pass auf. Also, wir fangen an bei der Alexandra Reed und wir sehen genau das, was du vorhin erzählt hast, dass sie Madame Gao und andere auch einschüchtert. Wir erfahren, sie ist sozusagen die Anführerin dieser 5 Finger oder zumindest die mit dem meisten Einfluss. Und Elektra Natchez wird wiederbelebt als Black Sky und über viele Wochen hinweg beeinflusst Alexandra Elektra, sodass es fast so eine Art Mutter-Tochter-Verhältnis wird. Also Elektra hat überhaupt keine Erinnerungen und sie wird ganz neu aufgefüllt. Und das ist so der Anfang. Und dann, da muss ich nur ganz mini-Exkurs, ich habe ein Mitglied des Haushalts, das ganz bestimmt eigentlich noch gar keine dieser Serien sehen dürfte, könnte dir jetzt aus dem Stegreif so ein Referat halten über, ja, wie die 4 Serien visuell hier zusammengeführt werden. Ja, also sie meint, dass man am Anfang die Szenen sieht mit den einzelnen Defendern und es wird genau mit den einzelnen Defenders und es wird genauso gefilmt wie diese Serien. Ja, also dieses Helle aus Harlem. Wir haben dieses Grüne, wir haben Iron Fist in ganz viel Grüntönen, dann Jessica Jones mit ganz vielen Blautönen, wir haben Daredevil ganz im Dunkeln mit vielen Rottönen. Und im Laufe der 8 Folgen wird es dann zu einem einheitlichen Look. Und das ist, also ich bin nicht so visuell, ich sehe sowas ganz wenig. Aber meine Tochter sieht es und die ist einfach ein riesen Defenders-Fan, weil sie sagt, das wird dort so toll gemacht, auch mit der Musik, dass die Musik dann zusammenfindet zu einem gemeinsamen Thema. Also, gut, wir haken zu Beginn alle Defenders einmal ab. Wir erleben, wie Danny, Iron Fist und Colleen in der Welt unterwegs sind und gegen Ninjas kämpfen und dann von einem. Sie erfahren dann, dass die Chase so ziemlich ausgerottet worden ist und von einem der letzten The Chase-Leute erfahren sie sich, dass die Hand in New York City sich aufhält. Also müssen sie wieder zurück nach New York. Dann sehen wir Jessica Jones, die ist mit Trish unterwegs und sagt jetzt, sie möchte nicht weit Superheldin sein. Und Trish sagt, sie soll unbedingt weiter Superheldin sein. Und Jessica Jones begegnet dann bei einem Fall, im ganz normalen Fall, einigen Ninjas und merkt, oh, da ist irgendwas mit Ninjas. Dann sehen wir Luke Cage, wie er aus dem Seagate-Gefängnis entlassen wird und sich dort mit seinem Anwalt Foggy Nelson, da, Foggy ist auch da, mit Foggy trifft. Und in Harlem trifft er sich dann mit Claire Temple, also mit der Night Nurse, und erfährt dann, dass die Hand dort im Harlem-Jungs rekrutiert. Also er weiß ja noch nichts von der Hand, die kam in seiner Serie nicht vor, aber dort erfährt er das eben und weiß, da muss er jetzt hingehen. Und dann sehen wir Matt Murdock, der versucht, Daredevil aufzugeben. Der also jetzt nur noch als Anwalt arbeiten will und dann hört er immer so Notrufe und dann merkt er, ah, die Polizei ist unterwegs, aber eigentlich ist er süchtig danach. Aber er datet mit Karen und ist auch als Anwalt erfolgreich. Dann gehen wir wieder zu Alexandra und die erfährt von Ärzten, dass sie nur noch wenige Wochen bis Monate zu leben hat. Und dadurch muss das alles, was die vorhaben mit diesem großen Loch, das muss beschleunigt werden. Und immer wenn sie das beschleunigen, gibt es Erdbeben. Und jetzt gibt es eben ein großes Erdbeben und das setzt die Handlung in Gang. Wir haben Trish aus Jessica Jones, die dann über Erdbeben spricht und über so einen Experten, mit dem sie während ihrer Live-Show spricht, erfährt, dass dieses Erdbeben manipuliert werden kann und dann wird sie vielleicht manipuliert worden ist und dann wird sie sofort vom Sender genommen. Dann sehen wir, wie Luke Cage gemeinsam mit Claire Menschen rettet und merkt, dass er eigentlich wirklich genau dieser Street Hero ist, der einfach da mit seiner Superkraft natürlich super dafür geeignet ist, Leute zu retten. Wir sehen auch Matt, der auch aufbricht, um Menschen zu retten. Wir sehen Jessica, die keine Menschen rettet, sondern John Raymond beschattet und dann in dem seiner Wohnung ganz viele Bomben findet. Also John Raymond wollte eindeutig das Gebäude mit dem Loch drunter, das wollte er in die Luft jagen. Dieser John Raymond bedroht dann den Malcolm und dann kommt Elektra und tötet John Raymond. Also und so wird Jessica in die Sache reingezogen. Also sie verfolgt dann eigentlich Elektra. Sie wird im Zuge dieser Verfolgung dann aber verhaftet und das ist wirklich so wundervoll, ihr Anwalt ist dann Matt Murdock. Und Matt Murdock bringt sie dann auch, sie kann dann also das Polizeirevier verlassen. Danny wiederum sucht nach einem Mitglied der Hand namens White Hat und er findet den Mann und greift ihn auch an. Und Luke Cage ist aber zufällig in der gleichen Gasse, weil er eben wegen dieser Harlem-Jungs da unterwegs ist. Und dann missversteht er die Situation und die beiden kämpfen miteinander. Ein etwas ungleicher Kampf. Also erstmal bekommt Danny auf die Nase von Luke eben, aber dann kann er sein Chi sammeln und kann
Sammeln.
dann mit der Iron Fist Luke gegen eine Wand hauen. Und dann kommt die Polizei und es endet erstmal unentschieden. Genau, Claire verarztet Luke und ist ganz überrascht, dass er tatsächlich mal verletzt ist. Und Luke erzählt, was passiert ist. Und Claire kennt ja Danny und sagt, ah, das ist Iron Fist, der ist eigentlich ganz nett. Und die treffen sich dann in dem Dojo von Colleen Wing und unterhalten sich so ein bisschen. Also beste Freunde werden sie noch nicht, aber sie können immerhin ihre Missverständnisse ausräumen. Die Alexandra hat inzwischen einen Stick gefangen und schickt dann Elektra, ihn zu foltern. Aber Stick schneidet sich lieber eine Hand ab und kann schießen.
Stimmt.
Also Stick ist nicht nur blind, sondern hat nur noch eine Hand. Jessica beobachtet dann, wie ihr Anwalt so ein paar akrobatische Stunts macht, verfolgt ihn. Und er ist eben auf dem Weg, einige Mitglieder der Hand anzugreifen. Und als er merkt, es kommt zu einem Kampf und Jessica ihn also auch stellt und sagt, ey, du bist überhaupt nicht blind, was soll denn das? Da verwendet er dann Jessicas Schal und er hat ja sein Daredevil-Kostüm nicht dabei, weil er will ja nicht
Ja.
mehr Daredevil sein. Und dann dringen sie gemeinsam in dieses Gebäude ein. Und Danny und Luke haben zufällig das gleiche Ziel. Das heißt, jetzt sehen wir sie zum ersten Mal zu viert, ohne dass die vier sich aber kennen. Sie merken nur, sie kämpfen dort alle gemeinsam. Es kommt zu einem großen Hallway-Fight mit allen Vieren. Elektra kann sich tatsächlich eigentlich gegen alle durchsetzen, auch deswegen, weil Matt eigentlich völlig ausfällt, weil er erkennt Elektra und er denkt ja, sie ist tot. Also er dachte ja, sie ist tot und dann sieht er sie, aber sie erkennt ihn nicht. Und sie will ihn dann umbringen, Matt Murdock, aber Danny rettet ihn. Und dann fliehen die vier Helden auch. Also die können, also Black Sky ist anscheinend wirklich sehr, sehr mächtig in dem Kampf. Der geht so aus, dass die vier fliehen.
Um dich einmal kurz zu unterbrechen.
Ja, natürlich,
bitte. Es ist irgendwie krass. Matt kann ja nicht sehen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es genau dargestellt wird. Aber ich glaube, so eine Mischung aus die Art des Herzschlags und ihren Geruch erkennt er sie. Genau. Er kann sie ja nicht erkennen vom Aussehen her. Das ist auch irre.
Das wird auch so dargestellt. Das wird
gesetzt.
Auch so gefilmt. Das ist ganz toll. Jetzt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diese schöne Restaurantszene, die ziemlich lang ist, wo sie dann mitten in der Nacht in so ein Asia-Restaurant gehen und Danny das mehr oder minder kauft. Also ich weiß nicht, ob er es kauft, aber der gibt denen jedenfalls so viel Geld oder bezahlt auf Monate hinweg die Miete, dass sie dann alles essen bekommen. Und da finden die vier so zusammen. Aber es ist wirklich abstrus. Ja, Matt will seinen Schal nicht abnehmen, dann glauben alle, er ist irgendwie ein Freak. Luke und Jessica erkennen sich, ja, und die haben ja eine sehr problematische Beziehung auch gehabt. Ja, Jessica hat seine Frau umgebracht. Und als es gerade so zum Streit kommt, kommt auch noch Stick und der erklärt, sie müssen die Hand aufhalten. Und Danny, I'm the Immortal Iron Fist, ist sofort, ja klar, logisch, das ist meine Bestimmung, ja. Während Jessica einfach geht. Jessica sagt, was soll denn der Scheiß? Und die geht einfach. Aber sie merkt dann, dass so ein Bataillon Ninjas auf das Restaurant zukommt und dann ist sie wieder rechtzeitig da. Ja. Es kommt dann zum großen Kampf, wo Luke gefangen genommen wird. Der flieht dann aber gleich wieder und bringt sogar einen Finger der Hand, nämlich so Wanda, mit und den enthauptet Stick. Also da merken auch alle, oh, das ist total ernst und auch Stick ist hier eigentlich sehr unsympathisch und mega krass. Elektra hat inzwischen auch so ein bisschen Erinnerungen an Daredevil wieder bekommen. Sie ist nicht mehr bei Alexandra, sondern geht in Matts Wohnung ohne Matt und schläft dort. Also wieder mal, das hatten wir schon mal, dass sie in seinem Bett schläft.
Ja.
Bevor es dann zu dem großen Showdown in dem Loch kommt, bringen erstmal in einer sehr rührenden Szene eigentlich die Defenders all ihre Freunde im Polizeirevier in Sicherheit. Also diese ganzen Nebencharaktere, die wir so lieben aus den Serien, die sind dann dort alle, also Misty und Claire und Foggy und Carol.
Eigentlich ist nur der Punisher
nicht
da.
Und Malcolm. Ja, der ist nicht der. Der passt aber auch überhaupt nicht rein in diese Serie. es kommt raus, dank diesem So One Day, der getötet worden ist, dass die Bösen, dass die Hand, dass sie Danny Kraft brauchen, also die Kraft der Iron Fist, um da irgendwas, irgendeine Substanz zu kriegen, damit die unsterblich bleiben. Also in diesem Loch ist eine Wand, durch diese Wand kann man nur mit der Iron Fist durch. Und deswegen sagen die anderen Defenders jetzt, nee, Danny, du bist raus. Die wollen dich, deswegen darfst du nicht mehr mitspielen. Er will weiterhin mitspielen, aber er wird dann an einen Stuhl gefesselt und von Luke Cage und Stick bewacht. Und Stick, wie immer, spielt sein eigenes Spiel. Der vergiftet Luke dann mit Rauch, der meditiert da so und vergiftet ihn, um Danny zu töten. Also er will dann Danny töten, aber Elektra kommt dann und tötet Stick. Stick ist jetzt raus, verprügelt Matt und Jessica und flieht mit Danny. Sie bringt ihn dann zu Alexandra und jetzt denkt man, oh, jetzt geht's los, aber Elektra tötet Alexandra. Also sie wird dann selber zur Anführerin der Hand. Und dann sind wir unten im Loch. Dort möchte Elektra Danny überzeugen, die Wand mit seiner Faust aufzuschlagen. Jetzt kommt es zur einzigen Szene, die ich ziemlich dumm finde. Danny will dann mit seiner Faust Elektra schlagen. Er will natürlich nicht diese Hand aufschlagen, aber Elektra dreht ihn dann so, dass er diese Wand aufschlägt. Und dahinter ist ein Drachenskelett. Weil nämlich die Substanz, die brauchen, eben aus dem Knochen dieses Drachens ist. Und dann kommt es zum Schlusskampf im Gebäude, im Loch. Oben sind Claire und Colleen unterwegs, die dann schlussendlich auch mit der Hilfe von Misty, die dann ihren Arm verliert, weil Bakuto dort auch oben ist und ihr den Arm abschlägt, die dort überall Sprengstoff endlich, das was ja auch dieser Raymond am Anfang schon wollte, dieses Gebäude zum Einsturz bringen lassen. Unten wird gegen Elektra gekämpft. Daredevil sagt irgendwann, alle anderen sollen mit dem Aufzug hochfahren, er würde nachkommen, aber er kommt nicht nach, also die fahren dann da hoch und Jessica Jones muss dann noch mit ihrer Superkraft den Aufzug irgendwie ziehen, da gibt es ganz viel so Action-Szenen. Matt hält wirklich Elektra in Schach. Sie kämpfen dort unten auch. Aber dann irgendwann küssen sie sich und das Gebäude explodiert über ihnen. Und Danny sagt oben dann den anderen, dass Matt nie vorhatte nachzukommen und ihn gebeten hat, die Stadt an seiner Stadt zu beschützen. Ja. Sie kommen dann zurück in dieses Polizeirevier und es ist auch sehr traurig, wie eigentlich alle freudig von ihren Leuten begrüßt werden, aber Foggy und Karen einfach warten und Daredevil kommt aber nicht. Wir wissen aber, dass er nicht tot ist, weil man sieht in der letzten Szene, wie er an einen Strand angespült wird und dann einen Passanten bittet, ihn zu Pater Lantam zu bringen in diese St. Agnes
Das habe ich gar nicht.
Church.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Doch, doch, das ist Schluss von Defenders, weil wissen wir, dass Daredevil nicht tot ist.
Ja, okay, also ich meine, das war mir trotzdem klar, als ich es gesehen habe, aber das habe ich nicht gesehen.
Ich habe mich halt gefragt, wie ist er in den Fluss gekommen? Also er wird wirklich so an so einem Flussufer angespült.
Das sieht man aber, glaube ich, nochmal am Anfang von der dritten Staffel. Da machen sie ja nochmal einen Rückblick auf das einstürzende Gebäude. Dass er da irgendwie, da geht ja ganz viel kaputt und irgendwie so ein unterirdischer Strom oder keine Ahnung, kanalisationsmäßig reißt ihn dann mit.
Dann wird er da.
Ja.
Ja. Nee, das ist Defender.
Ja, schon krass, dass er sich wieder für Elektra entscheidet und mit ihr dann erstmal untergeht und eigentlich tot ist.
Ja.
Hat man Madame Gao gesehen, wie sie gegangen ist? War sie auch in dem Loch? Weil sie wurde ja nicht besiegt oder so, oder?
Ja, aber die sind alle tot. Also diese Hand, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, aber diese Handleute, die sind dann, die Hand haben wir jetzt, glaube ich, fertig, oder? Gegen wen kämpft Iron Fist in der zweiten Staffel? Nicht gegen die Hand.
Nee, die sind raus aus der Geschichte.
Die sind jetzt raus.
Das heißt, die muss
auch irgendwo sterben, oder?
Ja, ich denke auch, dass sie gestorben ist, aber ich glaube, wir haben es nicht gesehen. Ich glaube, da hat man versucht, diesen Respekt, den man Madame Gao gegenüber hat, dass man sie nicht hat sterben sehen so richtig. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern.
Okay.
Vielleicht habe ich es auch wieder verdrängt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie besiegt wurde, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass sie sich irgendwie gerettet hat. Ich glaube, sie war unten in dem Loch und dann hat man einfach nur das Haus zusammenstürzen gesehen, aber nicht, dass sie irgendwie begraben wurde, von irgendwas getroffen wurde oder so. Das hat man einfach wie bei dem Titanic-Film, dass die Leute wie Gentlemen sterben, dass man nur sieht, dass sie auf dem Boot geblieben sind, ihre schicken Anzüge angezogen haben und dann wurden sie ausgeblendet.
Okay.
Mhm. Ich glaube, dass man sie genauso hat gehen lassen jetzt.
Na, das
ich fand sie
auch.
Einfach fantastisch,
ja,
Madame Gao.
Schön. Ja, die ist super.
Ja. Oh, ich muss aus dem Schwärmen rauskommen. Die Defenders-Serie. Ich fand, die war nicht gut. Aber ich liebe sie abgöttisch.
Ja, auch. Also wie das alles so zusammenfindet. Also wie gesagt, diese Szene in dem Asia-Lokal, das ist für mich ist das eine der besten Szenen überhaupt von diesen Netflix-Serien, weil das so lustig ist und so, aber jede Person so eigen ist, ja, und man auch so merkt, dass die in unterschiedlichen Welten unterwegs waren. Eben so,
aber
die einen
so
kennen
richtig,
dieses
so
Mystische.
Richtig.
Ja, Daredevil kennt ja die Hand auch. Das heißt, der kann das schon nachvollziehen. Der will nur eigentlich, der verrät auch nicht, dass er Elektra kennt. Ja, also er ist auch da wieder so ein bisschen einfach ein Arschloch. Die sind alle nicht sympathisch. Der einzige, der wirklich sympathisch ist, ist Luke. Und ein bisschen auch Danny. Danny ist halt so naiv. Aber die anderen sind wirklich, Danny isst auch die ganze Zeit. Danny ist auch der halt immer wieder neues Essen holt. Also es ist, Ich mag es, wie die so zusammenfinden. Deswegen mag ich ja auch Avengers.
Das stimmt, das
Film
ist wirklich
so gern.
Gut gemacht.
Ja, dieses Team-Up, das finde ich einfach gut.
Das liebe ich auch.
Aber was magst du nicht an der Serie?
Ich weiß nicht. Es ist so dieses Allgemeine an Erzählung, dass es nachher einfach nur darum geht. Also etwas, was jetzt leider verloren gegangen ist. Sigourney Weaver hat ja auch einen Antrieb. Sie ist krebskrank. Und ich glaube, sie ist auch schon im Endstadium. Und deswegen braucht sie.
Ja?
Ach so, habe ich.
Ja, das habe ich am Anfang kurz gesagt, dass deswegen es schneller gehen muss und deswegen dann die Erdbeben auch ausgelöst werden.
Genau. Ich weiß nicht, es ist irgendwie die Art und Weise, warum habe ich es, also wie gesagt, ich liebe sie ja. Ich mag so ziemlich alles an der Serie, aber beim Gucken hatte ich so das Gefühl, dass sie nicht wirklich gut erzählt ist.
Ja, sagen, es ist auch die Kritik, die oft geäußert wird. Und sie ist ja auch ganz im Mittelfeld bei Rotten Tomatoes. Also tatsächlich scheint es mehreren Leuten so zu gehen. Was wir noch vergessen haben, ist, warum das so schlimm ist mit diesem Loch. Also wenn dieser Drache da entfernt wird, dieses Skelett, dann wird New York in einem einzigen großen Erdbeben wird dann komplett vernichtet.
Stimmt, die müssen das ganze Zeug ja abbauen, damit alles instabil.
Genau.
Und genau. Vielleicht kam die Gefahr für mich da auch nicht so rüber. Das war ja mehr was Privates, weiß ich nicht. Also ich hatte so, so objektiv, wie ich es beurteilen kann, fand ich es halt irgendwie nicht gut. Mhm. Und ich habe es aber, ich habe sie, glaube ich, so 3 bis 4 Mal gesehen insgesamt. Und wie gesagt, ich liebe ja eigentlich trotzdem alles daran. Das ist wie mit Iron Fist. Hat hier und da halt auch seine Macken, aber ich liebe es einfach, das zu gucken.
Ja.
Ja. Gut. Defenders. Dann haben wir den Höhepunkt quasi schon erreicht.
Ja, jetzt geht's vielleicht auch schneller.
Jetzt geht's, ja. Und jetzt sind ja nur noch Einzelhandlungen. Als nächstes kam dann Punisher Staffel 1. Nee. Hä? Doch da.
Doch, Punisher. Mhm.
17.11.2017. Ist das schon die 5. Serie 2017? Nee, die 3. Naja. Da habe ich gar nicht mehr so viel aufgeschrieben an Schauspielern. Da ist mir nichts aufgefallen. Ich habe mir noch mal notiert den David Lieberman, der wichtig ist, und der Billy Russo. Du hast das ja gar nicht gesehen, ne?
Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich habe mir wieder ein paar Zeilen aufgeschrieben, aber
ja. Also im Großen und Ganzen, grob zusammengefasst, haben wir Punishers Vergangenheit noch mal mit dem Mord an seiner Familie, an dem dieser Billy Russo wohl beteiligt ist. Der ist quasi der Antagonist mit in dieser Serie, in dieser Staffel. Und auf der anderen Seite haben wir den David Lieberman. Der ist ein Typ, der eigentlich für tot gehalten wird. Der hat quasi seinen Tod vorgetäuscht und lebt im Untergrund, ist ein Mega-Hacker. Und er will sein Leben wieder zurückhaben. Und er entdeckt irgendwie, dass Frank ist er an einer Sache dran, die ihm helfen kann, oder zieht er ihn da rein? Auf jeden Fall nimmt er Kontakt zu Frank auf, in der Hoffnung, dass Frank ihm hilft, sein Leben wiederzukriegen.
Ja, weil der hat rausgefunden, dass diese Einheit, in der Frank und auch Billy Russo war, die haben in Afghanistan gekämpft. Und Micro, also der Lieberman, sein Hackername ist Micro, der hat rausgefunden, dass die damals schon weniger gegen Terroristen gekämpft haben, sondern viel diesen Heroinhändler, diesen Blacksmith, den er in Daredevil 2 auch umgebracht hat, dass die den beschützt haben. Also das hat Frank alles nicht mitgekriegt, also ziemlich naiv. Aber Micro weiß, dass er das nicht mitgekriegt hat und deswegen denkt er, wenn er mit Frank zusammenarbeitet, um den Billy Russo und den Agent Orange, der da auch damit zu tun hat, die zu entlarven, dann kann er wieder zurück in sein Leben. Es hat alles zu tun mit dieser Vergangenheit von Frank.
Ja, ich finde nur jetzt die Notiz, die ich brauche, gerade nicht. Warum? Ab hier hören meine Notizen aus der Enzyklopädie auf, weil ich nicht weiß, wo ich den Zettel suchen soll. Ich kann mich ganz vage daran erinnern, dass es einen Typen gab, der nannte sich auch Micro oder Microchip. Der hieß aber nicht David Lieberman, der hat einen anderen Vornamen, aber mit Nachnamen auch Lieberman. Und der hat Frank Castle mit Gadgets und so versorgt. Der konnte auch Waffen konstruieren und sowas. Und der hat auch eine kleine Comic-Historie hinter sich. Ich wollte da jetzt den Vortrag machen, aber irgendwie ist der Zettel, es sind einfach zu viele Zettel gewesen, die wahrscheinlich rumgeflogen sind. Der ist mir jetzt irgendwie abhanden gekommen. Aber diesen Microchip-Typen gab es auch in den Comics. In etwa.
Ja, genau. Nee, dazu habe ich nichts.
Ja.
Ich weiß nur, dass am Schluss ist Punisher eben irgendwie sich vielleicht doch verändert hat, weil er eben Billy Russo nicht tötet, sondern bei so einem Endkampf, bei diesem Karussell im Park, wo ja auch die Familie getötet worden ist, da haut er nur sein Gesicht so mehrfach in den Spiegel. Deswegen wird der wird auch zu so einem Comic-Bösewicht dann in Staffel 2. Ich weiß den Comic-Namen nicht, aber Billy Russo überlebt das.
In der Enzyklopädie habe ich ihn nicht gefunden.
Ja, okay, aber er wirkt sehr comichaft.
Gut, ja, dann, ja, hätte ich auch so gedacht.
Dann nicht. Ja, und dann Frank kriegt dann noch Schweigegeld von der CIA, weil die das dann auch alles grundsätzlich vertuschen möchte.
Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, ja. Für mich war halt im Vordergrund wirklich diese Geschichte um David Lieberman. Ich habe so mit dem mitgefiebert und es war für mich diese Staffel Punisher, war so das Spannendste, was ich in diesem Universum gesehen habe.
Ich denke immer, aber, dass der so brutal ist. Oder ist es nicht einfach, ich meine,
ja, aber es ist trotzdem als richtig guter Thriller erzählt. Zumindest was meine Belange angeht, ist diese erste Staffel Punisher ein richtig, richtig guter Thriller. Aber Es gibt auch einen Wermutstropfen, und zwar, dass mir diese Staffel sehr waffenverherrlichend vorkommt. Was vielleicht einfach nur daran liegt, zu zeigen, Frank Castle ist natürlich pro Waffen. Und das transportiert dann leider auch die Serie so. Also in meinen Augen hat sie es getan. Und das finde ich nicht gut. Die Serie darf mir gerne sagen, ja, er ist pro Waffen, aber
Waffen sind Mist.
Da weiß ich nicht, ob in den USA Leute damit an der Produktion beteiligt waren, die halt auch in der Waffenlobby sind oder so.
Ja, also die AutorInnen der Serie weigern sich das. Also die sagen ja, so ist es nicht. Aber ich weiß nicht, ich habe Punisher, ich habe mir Folge 1 mal angeschaut, schon länger her. Und ich dachte mir, nee, ich kann mir nicht anschauen. Also ich möchte es noch, ich bin Komplettistin, irgendwann schaffe ich das schon, diese beiden Staffeln zu sehen, aber es war mir zu viel Bam, 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 Bam.
Ist es, auf jeden Fall. Es ist auch viel Action, sagen wir es mal. Viel Waffengewalt, Frank Castle ist kein netter Typ.
Nein.
Wie gesagt, ich
mag aber Frank Castle total. Also ich mag Frank Castle in Daredevil und auch in den anderen, wenn er auftaucht, Born Again. Hammer, diese Szene. Also ich mag ihn da schon sehr, aber als Hauptfigur einer Serie, wo er vielleicht auch die positive Figur darstellen soll, vielleicht auch nicht, ja, ich habe es nicht gesehen.
Ja, du bist ja viel in seiner Gefühlswelt.
Das trägt für mich nicht. Ja.
Die Serie ist ja viel auf dem Ding, warum er all das tut, wegen seiner Familie, dass die da so aus dem Leben genommen wurde. Also man fühlt ja schon mit ihm mit, man findet ihn nicht kacke. Aber ein Gefühl, was bei mir halt hängen geblieben ist, dass irgendwo gab es eine Diskussion, ein Gespräch oder so, und das wirkte auf mich so krass waffenverherrlichend. Und es wurde in meinen Augen nicht ins rechte Licht gerückt.
Ja.
Das ist ja auch so etwas, was ich bei WandaVision nicht gut fand, dass Wanda so viel schlimmes Zeug gemacht hat und in meinen Augen am Ende der Serie schon rehabilitiert wird, bevor man irgendwie eingesehen hat, dass sie das, was sie gemacht hat, wirklich schlimm war.
Ja gut, das man Gute weiß ist, aber, kann sie nicht aufhalten. Also, es ist jetzt, also.
Aber es war für mich so als, war für mich zu harmlos dargestellt. Also das so nach dem Motto, ja, Wanda hat halt ihre Gründe. Es wurde für mich so weggewischt, was die anderen Leute da zu leiden hatten. So kam mir das halt vor bei WandaVision. Und so kommt es mir halt auch bei Punisher vor. Waffen, Gewalt ist okay. Ich muss mir als Pazifist sowas auch nicht angucken, aber naja. Realität und Fiktion.
Genau.
Was kam denn nach Punisher? Jessica Jones Staffel 2.
Ja.
8.3.2018. Da habe ich mir Callum Keith Rennie aufgeschrieben. Der spielt den Dr. Malus, den du erwähnt hast. Zu dem habe ich mir auch was notiert. Und der Schauspieler, den kenne ich aus Battlestar Galactica. Da spielt er den Lee Oben, einer von diesen Zylonen, die wie Menschen aussehen.
Oh, okay.
Ja. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht doch kurz eine Pause machen? Weil ich glaube, ich brauche meine Notizen doch. Ich muss mal gucken, ob ich die oben in meinem Rucksack finde, dass die vielleicht einfach nur unter dem Stapel Zettel weggefallen ist.
Machen wir mal so 5 Minuten Pause oder so?
Ja, machen wir 5 Minuten Pause.
Okay,
dann bis gleich. Okay, dann noch einmal kurz zurück. Es gab einen gewissen Linus Lieberman mit dem Namen Microchip. Punisher 4 das erste Mal zu sehen, November 1987. Waffenmechaniker und Hacker. Mehr habe ich mir hier gar nicht notiert. Da war ich, glaube ich, leid, diese ganzen Kleinigkeiten rauszusuchen. Der wurde irgendwann auch durch irgendjemanden beeinflusst und hat dann die Seite gewechselt und Punisher musste ihn dann irgendwann umbringen oder so. Ja, ach so, aber wir waren jetzt bei Dr. Malus.
Genau.
Jessica Jones, Staffel 2. Das erste Mal aufgetaucht bei Spider-Woman 30, September 1980. Krimineller Wissenschaftler, kann Kräfte verleihen oder wiederherstellen, ist kurz, wird von Carnage. Carnage ist ja so ein Symbiont, ähnlich wie Venom.
Oh, okay.
Und war auch bei Serpent Solution und schuf dort mechanische Tierhybriden. Mensch-Tierhybriden, nicht mechanische. Mensch-Tierhybriden. Unter anderem hat er ja bei Joaquin Torres auch Hand angelegt, weswegen der ja zu so einem Vampir-Typen wurde. Das ist der Typ. Das ist schön, dass bei Marvel immer alles irgendwie so ein bisschen zusammenspielt. Mhm. Jeder mit jedem. Also nicht nur beziehungstechnisch. Ja, mehr habe ich dann auch gar nicht zu Jessica, aber ich wusste, ich habe da noch was bei Dr. Malus.
Genau, ich denke, die Handlung wird etwas schneller als bei den anderen Staffeln. Wir haben eigentlich so drei große Handlungsstränge. Wir haben den Handlungsstrang mit Trish Walker. Wir erfahren, dass sie eben in ihrer Zeit von Patsy eben drogenabhängig auch war, auch wegen ihrer psychisch und auch physisch misshandelnden Mutter. Also die Dorothy Walker hat sie sehr unter Druck gesetzt und die ist jetzt, sie hat ja diese Superpillen genommen in Staffel 1 schon und nach denen ist sie jetzt, sie ist jetzt abhängig von denen und sie hat so einen Inhalator jetzt, wo sie dann immer wieder das inhaliert und dann kurz Superkräfte hat. Das ist so ein Strang dieser Handlung und deswegen dreht sie auch am Ende durch von der Season. Dann haben wir die Handlung, die ich jetzt hier weggelassen habe, obwohl ich sie selber wirklich ganz großartig finde. Das ist diese Jerry Hogarth-Handlung. Jerry Hogarth, wir erfahren, dass sie die ALS hat. Also diese, wo man immer mehr, also das mit dieser Ice Bucket Challenge, also wo man dann immer weniger sich bewegen kann mit der Zeit.
Ah, ja.
Sie ist sehr schwer krank. Sie soll dann von ihren Partnern rausgemobbt werden. Sie aus ihrer Kanzlei. Sie will dann, dass Jessica ihr hilft. Und will mit einer alten Flamme zusammenkommen und dann mit deren Ex-Mann. Da gibt es eigentlich eine ganz tolle, wundervolle Handlung, ganz schwierig auch in ganz vieler Hinsicht, aber hat jetzt wenig, nicht nichts, aber wenig mit der Haupthandlung zu tun.
Ja.
Und dann natürlich Jessica Jones. Ja, wir erfahren jetzt, dass ihre Mutter nicht gestorben ist bei diesem Autounfall, sondern dass sie genau wie Jessica überlebt hat und auch die gleiche Superheldenbehandlung von diesem Dr. Karl Malus. Malus, mir fällt erst jetzt auf, Malus ist lateinisch und heißt schlecht, was für ein sprechender Name, also von dem schlechten Doktor behandelt worden ist.
Ja.
Anders als Jessica ist sie aber total instabil, das heißt, die wird öfter wütend und bringt dann Leute um und deswegen behält der Malus sie lieber bei sich und sie denkt zwischendrin mal, sie kann, also wie heißt die? Alisa heißt die Mutter, glaube ich, genau. Alisa denkt zwischendrin mal, sie kann in der normalen Welt leben, will sich dann Jessica, die da eine Teenagerin ist, auch zu erkennen geben, bringt dann aber in einem Wutanfall Jessicas damaligen Freund um und kehrt dann freiwillig zu dem Dr. Malus zurück, weil sie merkt, sie ist nicht gut. Und deswegen erfährt Jessica auch nie, dass ihre Tochter noch lebt. Im Laufe dieser Staffel erfährt sie es dann aber. Sie kann sie dann auch verhaften mit Mühe und ins Gefängnis bringen. Sie will aber eigentlich, will sie den Dr. Malus haben. Das ist ihr eigentliches Ziel. Die Mutter verrät unabsichtlich, die Mutter ist verliebt, muss man dazu sagen, sie hat eine Beziehung mit dem Dr. Malus, verrät dann den Aufenthaltsort und sagt, sie würde freiwillig im Gefängnis bleiben, wenn Jessica sich darum kümmert, dass der Malus das Land verlassen kann. Jessica möchte das dann auch machen. Aber Trish, ich habe ja schon gesagt, die dreht am Ende der Staffel durch, die entführt diesen Dr. Malus und möchte dann, dass der ihr Superkräfte gibt. Also, dass der an ihr experimentiert. Und das macht er dann auch. Also, sie ist dann dort in seinem Labor. Aber Jessica greift ein, bringt Trish ins Krankenhaus und Dr. Malus hat dann plötzlich, das ist ein bisschen komisch, er merkt dann plötzlich, er hat eigentlich schlimme Dinge getan und jagt dann sich und seine gesamte Forschung in die Luft. Also der ist dann auch tot. Das macht wiederum Alisa ziemlich fertig. Die flieht aus dem Gefängnis. Jessica findet sie. Die schlägt dann aber Jessica bewusstlos und will dann so eine Art Mutter-Tochter-Roadtrip mit ihr machen. Sie retten dann auch einer Familie das Leben und Jessica denkt kurz, vielleicht kann die Mutter doch gut sein. Sie kommen dann zu einem Vergnügungspark, zu einem Riesenrad. Und in diesem Riesenrad sagt dann aber die Mutter, dass sie weiß, sie kann nie ganz gut sein. Sie hat schon die Polizei gerufen, um sich wieder freiwillig verhaften zu lassen. Und sie möchte, dass Jessica geht. Jessica beschließt zu bleiben, aber dann gibt es einen Schuss und die Mutter ist tot. Und Trish hat die Mutter erschossen, weil sie die Mutter für ein Monster hält. Das ist so krass. Jessica ist super wütend. Aber dieser Satz, sie ist ein Monster, das merkt Jessica auch. Also die Alisa hat mehrere Leute während der Staffel umgebracht. Das haben wir jetzt habe ich sehr verkürzt erzählt. Aber trotzdem ist es natürlich mega krass. Und Trish ist ja aus dem Krankenhaus gekommen und dachte erst, sie hat keine Superkräfte. In einer der letzten Szenen, ich glaube sogar die letzte Szene, merkt man dann aber, dass sie irgendwie so, da fällt ihr das Handy runter und sie fängt es mit dem Fuß auf, also dass sie zumindest Superreflexe entwickelt hat. Und es ist wirklich noch viel mehr, auch Malcolm hat wieder eine Rolle, auch alles Mögliche. Malcolm ist da der Hiwi eigentlich von Jessica, wird also von ihr ausgebildet und am Ende der Staffel kündigt er aber, arbeitet dann für die Jerry Hogarth. Also es ist ganz viel noch drin, aber das ist so das große Ganze, würde ich sagen, von Season 2. Die finde ich schlechter als die erste.
Also erstmal bin ich überrascht, was ich alles vergessen habe aus der Staffel. Also es passiert mir ja oft, dass ich ganz viele Kleinigkeiten so vergesse, aber hier ist es wirklich maßgeblich, dass ich mich nur noch an das Ende erinnern kann, dass es irgendwie um die Mutter ging und dass sie am Ende von Rachel erschossen, Trish erschossen wird. Und ja, diese Staffel ist für mich in Anführungsstrichen die schlechteste Staffel von allen Netflix-Serien. Oder sagen wir mal, ich habe sie am wenigsten gemocht, weil sie einfach nicht meine Erwartungshaltung entsprochen hat. Ich würde nicht sagen, dass es eine schlechte Staffel ist, dass sie schlecht produziert wurde, dass es alles wirklich toll, es war aber einfach nicht das, was ich sehen wollte. Und ich weiß auch gar nicht genau, warum.
Soweit würde ich nicht gehen. Soweit würde ich nicht gehen, aber ich halte sie jetzt auch nicht für stark. Also ich weiß, dass mir diese Jerry Hogarth-Handlung sehr, sehr gut gefallen hat, weil die war so verwickelt und man wusste nie genau, wie es jetzt, es gab immer wieder neue Twists, aber sie hatte, wie du vorhin richtig gesagt hast, nichts oder sehr wenig nur mit der Haupthandlung zu tun.
Ja.
Dann haben wir Jessica Jones Staffel 2.
Jessica Jones 2. Dann kommt Luke Cage Staffel 2. Erschien am 22.06.2018. Keine Schauspieler, die mir namentlich irgendwie besonders ins Auge gestochen sind. Wir haben hier einen gewissen Bushmaster oder auch John McIver. Den hatten wir irgendwo schon mal erwähnt. Der bei Luke Cage hatte ich ja schon was vorgelesen. Da habe ich hier noch mal einen Eintrag, das erste Mal in Captain America 310 zu sehen, Oktober 1985. Ursprünglich sind das zwei Brüder aus der Karibik. Und der John wollte Luke Cages Kräfte haben, unterzog sich der gleichen Prozedur, wurde dann aber irgendwie zu so einer metallenen Substanz und zerfiel. Und das war dann sein Ende. Das war dieser John McIver. Und dann gibt es noch ein Quincy? Mist. Ich habe den durchgestrichen, weil ich erst dachte, der heißt Quincy. Aber Quincy ist der noch lebt. Aber John McIver ist der, der bei Luke Cage vorkommt. Ich glaube, der hieß Quincy, sein Bruder. Der hat dann auf andere Art und Weise als Bushmaster weitergemacht. Ja, mehr gibt's zu dem gar nicht zu sagen. Ich weiß auch nichts mehr aus der Handlung von Luke Cage Staffel 2.
Ich weiß, dass es losgeht damit, dass Luke und Claire sich trennen, weil und das ist, glaube ich, schon lustig, weil Claire sagt, Luke hat zu viele Aggressionsprobleme und soll deswegen aufhören mit dem ganzen Superheldenzeug und Luke sagt, nein, er hat keine Aggressionsprobleme und schlägt dann ihre Wand kaputt. Und dann trennen sie sich und das Ganze ist irgend so eine, der Bushmaster in der Serie, der hat seine Kräfte, der hat die gleichen wie Luke Cage, dadurch, dass er so jamaikanische Kräuter eingenommen hat. Das ist dort die Backstory von ihm. Und dann gibt es so eine Familienfehde zwischen so Gangsterfamilien und am Schluss sind wirklich alle wichtigen Leute tot und Luke Cage wird dann so eine Art Gangsterboss in seinem Territorium. Genau. Also er sieht es nicht so, aber die Misty Knight, die mit dem Arm, die sieht es so und die sagt auch, ich pass auf und wenn da irgendwas Böses passiert, dann werde ich auch dich verhaften. Na, also das,
also das Luke glaubt so ja wirklich, dass Schluss. Er das alles übernehmen kann, ohne korrumpiert zu werden.
Exakt.
Ja, und das.
Und was du schon gesagt hast, der Danny Rand kommt einmal in einer Folge vor. Die würde ich eigentlich ganz gerne sehen. Also da gibt es einmal so eine Art Heroes for Hire Folge.
Danny kam noch mal vor? Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Ach, und auch Foggy kommt vor. Foggy kommt auch vor. Foggy Nelson, der vertritt einmal Luke, gibt ihm Rechtshilfe. Aber in einer Folge ist Danny dabei und gemeinsam schlägern die sich durch die Folge.
Ach, siehst du, Foggy hatte ich vergessen. In Daredevil Staffel 2 gibt es eine Szene, ich hatte mir eigentlich extra notiert, Foggy der Held, wo Foggy einfach mal so richtig Eier in der Hose hat, in so einen Biker-Club reingeht und die ihn eigentlich killen wollen.
In den Dogs of Hell. so gut.
Wie er sich da rauswindet, wirklich ja auch mit wirklich, ich bin hier für euch, nicht gegen euch. Und
ja, und er umklammert immer seine Tasche. Da steht er und umklammert immer. Der hat so eine dünne Ledertasche dabei und die umklammert er immer so. Ja, das ist super.
Foggy ist einfach auch ein geiler Typ, nochmal nebenbei erwähnt.
Ja, total.
Ja, also ich hatte an der Staffel auf jeden Fall nichts auszusetzen. Ich kann mich da an nichts Negatives erinnern, außer natürlich sowas wie, er ist mit Claire nicht mehr zusammen. Das fand ich doof. Ja. Und ich war gespannt, wie es dann weitergeht in Luke Cage Staffel 3. Ich habe keine Ahnung. Sie gab es bisher nicht.
Ja gut, es war dann im Zuge dieser Disney-Übernahme, da haben sie natürlich aufgehört, weil sie wollten nicht mit Disney zusammenarbeiten und dann wollte Disney alles selber machen. Also da hat dann einiges ging dann nicht weiter. Also das wäre schon spannend gewesen.
Oh, also ja, also ich merke ja die ganze Zeit schon, ich sollte vieles nochmal neu gucken.
Ja, das
Luke Cage Staffel 2, Jessica Jones Staffel 2, Punisher habe ich glaube ich auch schon zweimal gesehen. Das muss ich nicht noch mal gucken. Aber ich glaube, es wird sich echt noch mal ein Rewatch lohnen. Also Luke Cage auf jeden Fall noch mal komplett.
Absolut. Und für mich ein First Watch. Also der ist wirklich ganz, der ist ganz weit oben. Wenn jetzt mal die ganzen Serien, die aktuell so laufen, wenn die mal rum ums Eck sind, dann habe ich Zeit für Luke Cage.
Ja. Gut. Nach Luke Cage kommt dann Iron Fist Staffel 2. 17.09.2018. Hier nur 10 Folgen. Das sind dann, glaube ich, die einzigen beiden Staffeln, die keine 13 Folgen haben. Also einmal die Defenders mit 8 und die zweite Staffel. Ich will immer In Flames sagen, weil ich es mit If abgekürzt habe. Iron Fist. ja, da habe ich mir aufgeschrieben Alice Eve. Die kannte ich auch aus einem Star Trek Film. Ich habe sie sonst leider nicht groß irgendwie mal gesehen. Aber hier in dieser Staffel spielt sie eine gewisse Mary Walker. Ja, und dann haben wir Misty auch wieder dabei, die viel mit Colleen unterwegs ist, was ich mir auf jeden Fall auch noch mal wieder angucken muss. Jetzt, wo ich weiß, dass die in den Comics auch eine gemeinsame Vergangenheit haben.
Ja, es ist wieder Frauenpower. Das ist da, wo Danny sein Bein gebrochen hat. Und dann machen die ein bisschen zu zweit.
Ja. So, was haben wir denn hier? Wir haben nämlich in der Enzyklopädie eine gewisse Mary Menzinsi. Oh Gott, Mary Mesinnis oder auch Mary Walker, als Typhoid Mary bekannt. Das erste Mal aufgetaucht in Daredevil 254 im Mai 1988. Wurde als Kind missbraucht und leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung. Sie hat 3 Persönlichkeiten. Eine schüchterne, eine leidenschaftliche, eine bösartige. Sie war Killerin für den Kingpin, heiratete ihn irgendwann auch. Und noch ganz viele andere lustige Sachen. Und sie hat irgendwann Daredevil auch so richtig krass gequält. Hat sie erst mit der leidenschaftlichen und schüchternen Seite wahrscheinlich, hat sie ihn um den Finger gewickelt und als Bösartige hat sie ihn gefoltert irgendwie so, stand da drinne. Mhm. Typhoid Mary, die macht in der Staffel mit. Aber worum geht's in der Staffel, kannst du bestimmt besser beschreiben als ich.
Also Iron Fist möchte jetzt das Versprechen an Daredevil halten, die Stadt zu beschützen. Und deswegen schlichtet er so einen Bandenkrieg und hat auch Rand Enterprises jetzt verlassen, ist immer noch ziemlich reich. Auch Colleen Wing hat das Dojo aufgegeben. Hier steht aufgrund ihrer Vergangenheit, also vielleicht, weil sie für die Hand war, ich weiß es nicht. Jedenfalls arbeitet sie jetzt ehrenamtlich in einem Gemeindezentrum. Entdeckt dort dann eine Schachtel mit dem Wappen ihrer Familie und es stellt sich im Laufe der Staffel, also ganz am Ende erst, aber wir können das vorziehen, stellt sich raus, dass sie von der allerersten Iron Fist wahrscheinlich abstammt. Das heißt, sie hat auch eine Berechtigung, eine Iron Fist zu werden, obwohl sie nie in Kunlun war. Auch Joy und Ward Meacham sind wieder dabei. Die Joy verlässt Rand Enterprises, arbeitet mit Davos zusammen. Davos möchte jetzt doch die Iron Fist haben. Also jetzt ist er so richtig eifersüchtig. Jetzt meint er, Danny ist das Ganze nicht wert. Und er setzt dann eine Kopfgeldjägerin auf Danny an und das ist eben diese Mary Walker. Also in der Serie heißt sie Mary Walker und sie hat dort 2 Persönlichkeiten, auch wenn eine dritte vermutet wird. Eben einmal die Mary, eine ganz naive junge Frau, die gerne malt, die auch Danny in so einem Café dann kennenlernt und dann Walker, die ihn ausspioniert. Und Mary weiß nichts von Walker. Also Walker weiß von Mary, aber Mary weiß nichts von Walker. Mary vermutet es nur, es ist immer fließendes Wasser, was einen Wechsel auslöst.
Stimmt, ja.
Ja, ist immer wenn so Wasser fließt, dann wird es. Genau, Danny wird dann entführt von Walker. Also Walker kann anscheinend Danny hier ziemlich leicht überwältigen. Und da wird dann so ein Ritual durchgeführt mit so Kranichschwestern oder Crane Sisters, die dann die Schlange auf Dannys Rücken, ja, hat er da diese, nicht Schlange, diesen Drachen auf Dannys Rücken. Und gemeinsam mit Dannys Blut wird es dann auf Davos übertragen, der dann auch eine leuchtend rote Iron Fist bekommt. Also das passiert. Aber diese Walker, die wird dann gut, also nicht gut, aber sie hilft auf jeden Fall Danny dann, sie lässt ihn frei, hilft ihm auch dabei, die Kranichschwestern eben wiederzufinden, und die sagen, sie können das Ritual rückgängig machen, aber dazu braucht man eben den Davos mit dieser Faust. Und die finden Davos, aber der ist ja jetzt eine Red Iron Fist und ist anscheinend auch besser ausgebildet. Jedenfalls bricht der Danny dann das Bein, weswegen dann eben eine Weile die beiden Frauen übernehmen müssen. Walker hätte Davos vielleicht besiegen können, aber an die Szene kann ich mich erinnern, die fand ich sehr lustig. Es fängt dann an zu regnen und dann wird Walker plötzlich zu Mary und geht einfach weg. Also ganz unbeteiligt, geht dann durch den Regen davon und Danny liegt da mit seinem gebrochenen Bein. Er kriegt dann da aber so eine Schiene und meint, er möchte jetzt doch sich wieder ein bisschen besser ausbilden lassen und sagt dann zu Colleen, sie soll ihm jetzt noch ein bisschen Kampftraining geben, und Colleen meint, es geht aber nur, wenn sie keine persönliche Beziehung haben, und dann macht Danny mit ihr Schluss. Diese Beziehung wird dann einfach beerdigt. Wir erfahren dann auch noch ein bisschen Backstory von der Mary Walker, die war in Sokovia tatsächlich und meint, dass Walker ihr dann geholfen hat, dass diese Dis ihr geholfen hat, dort rauszukommen. Und das ist dann auch das, wo von dieser dritten Persönlichkeit die Rede ist. Ich kann mich da nicht mehr gut erinnern. Also wer jetzt da wirklich wen rausgeholfen hat, wissen wir nicht, aber in Sokovia ist das entstanden. Und es gibt ja so wenig MCU-Bezüge, da ist das schon auch mal ganz wichtig. Colleen und Danny besiegen dann Davos und betäuben ihn auch. Er wird ins Dojo gebracht und dort wird das Ritual begonnen. Und Danny sagt aber dann, er will nicht mehr die Iron Fist sein, war vielleicht ja nie geeignet, und die Colleen soll Iron Fist werden, weil sie eben besser geeignet ist. Und Davos erwacht mitten im Ritual, aber Colleen beschwört dann eine weiße Iron Fist. Wir haben also eine gelb-grüne, eine weiße und eine rote. Und dann kämpft die weiße gegen die rote Iron Fist, aber Davos flieht. Genau, das ist auch, da sollte es eine dritte Staffel geben. Wir haben jetzt also am Schluss der Staffel haben wir Colleen, die weiße Iron Fist ist. Wir haben Danny, der sich irgendwie jetzt doch mal wieder selber finden will und der dann gemeinsam mit Ward Meacham, der hat auch eine eigene Story mit einer Frau, die er geschwängert hat aus seinem Anti-Drogen-Training.
Ja, stimmt.
Mit dem gemeinsam geht er dann in ein Privatjet. Ich finde es immer so lustig, ja, dieses, wir gehen jetzt auf eine Sinnsuche. Ah ja, aber mit Privatjet. und wir sehen dann, wie ein paar Monate später dann Colleen auf der Straße gegen so Banden kämpft, und die kann jetzt, hat nicht nur die Iron Fist, sondern sie hat ihr Katana, dieses Schwert, und sogar das ist dann komplett weiß. Und dann sehen wir aber auch noch, wie in Japan jemand Danny und Ward angreift, und Danny zieht dann so zwei Pistolen, die gelb leuchten, und verschießt dann so Chi-Kugeln. Das heißt, er hat auch noch Macht. Aber leider erfahren wir nie wieder, wie das weitergeht, weil auch da die dritte Staffel nicht gekommen ist. Die gilt übrigens als besser als die erste Staffel, Iron Fist Season 2. Ich mag beide. Also ich mag beide.
Also es wundert mich ehrlich gesagt. Also ich hatte auch so das Gefühl, dass sie besser erzählt ist. Aber was da passiert, das ist schon so, dass Danny und Colleen einfach ihre Beziehung hinter sich lassen. Das raff ich nicht. Die waren ja nie wirklich ineinander verliebt oder was. Ich habe das nicht nachvollziehen können. Und dass dann auch die Kräfte einfach mal so weitergereicht werden. Das geht dann doch mal so einfach. Also was musste Danny nicht alles tun, da einen Drachen besiegen und seine Hand in das Herz stecken, um die Kräfte zu kriegen. Und jetzt werden einfach nur noch die Tattoos übertragen bei einem Ritual. Und dann geht das halt auch. Und ich kenne mich halt mit dem Mysterium der Iron Fist nicht aus, aber in den Comics gibt es wohl auch mehrere Leute, die als diese speziellen Waffen gelten. Also da gibt es wohl auch noch 5 bis 6 weitere Leute, die auch magische Sachen so können. Und vielleicht ist es ja das, was hiermit angespielt wurde, dass Colleen ihre Kraft auf ihr Schwert übertragen kann, auf das Katana. Und dass er dann, also Danny, nachher sich auch irgendwie so ein Tattoo aneignet und wieder aneignet und dann mit den Revolvern da
coolen Kram machen kann.
Also eigentlich ist es riesengroßer Comic-Quatsch, aber, ach Gott, ich mag's. Ich mag's einfach. Es ist so schön.
Stimmt.
Und die Figuren, es ist also halt immer wieder die Figuren, auch wenn das, was mit dem passiert, nicht unbedingt das ist, was ich mir vorstelle. Ich sehe die einfach alle gerne. Sogar was mit Ward und Joy immer passiert, so das.
Ja, das ist auch eine tolle Geschichte. Auch die beiden müssen ja klarkommen mit jetzt dem wirklichen Tod ihres Vaters, damit, dass die Hand da in rein verwickelt war, dass der auferstanden ist. Also das sind alles tolle Figuren.
Mhm. Dann geht's langsam in Richtung Ende. Langsam. Wir haben jetzt Daredevil Staffel 3, 19.10.2018. Wilson Bethel, Schauspieler von Benjamin Dex Poindexter, also Dex als Spitzname.
Mhm. Ja.
Den Schauspieler kenne ich nicht, aber er ist irgendwie wichtig, ihn sich jetzt mal zu notieren, vielleicht für die Zukunft. Werden wir noch ein paar Mal sehen. Dieser sogenannte Dex ist in der Serie halt ein Typ, der sehr gut mit Sachen umgehen kann. Also der kann so ziemlich alles zu einer Waffe machen, insbesondere wenn er die Waffe wirft. Und da habe ich dann einen folgenden Eintrag zugefunden. Da geht es um einen gewissen Lester, den man auch kennt unter dem Namen Bullseye. Lester ist der Vorname, seinen Nachnamen kennt man in den Comics nicht. Das erste Mal aufgetaucht in Daredevil 13, März 1976. Attentäter der NSA wurde unabhängig, von der NSA, als er in Nigeria auf den Punisher traf. Warum genau, wird nicht erklärt. Von Kingpin gegen Daredevil eingesetzt. Als Kingpin ihn durch Elektra ersetzt, also irgendwie hat er wohl ganz lange Bullseye gehabt und sagt sich, jetzt nehme ich mir aber Elektra als Killerin, tötet Bullseye Elektra. Also da ist dann das Motiv, warum Bullseye Elektra tötet. Daredevil besiegt ihn irgendwann, wobei er abstürzt. Also Bullseye stürzt ab und bricht sich dabei das Rückgrat. Das ist ein Motiv, das wir in Zukunft in dieser Serie vielleicht noch mal sehen. Ist auf jeden Fall auch im Film mit Ben Affleck.
Ja.
Das sind die Szenen identisch mit der, die man vielleicht später in der Serie noch sehen könnte. Als Matt sein Gedächtnis verlor, ging Bullseye als Daredevil auf die Straße, um Daredevil halt zu verunglimpfen in der Öffentlichkeit. Bei einer Zusammenarbeit mit Mysterio tötet er Karen Page. Also da ist wieder dieses tolle Comic-Universum, dass er und Mysterio auch mal gemeinsame Sache gemacht haben. Den kennen wir ja aus dem zweiten Spider-Man-Film mit Tom Holland. Und im Civil War ging er zu den Thunderbolts und kämpfte in der Secret Invasion gegen die Skrulls. Das habe ich mir auch noch mal aufgeschrieben. Secret Invasion und die Skrulls hatten wir ja auch schon im MCU. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das mal dazu. Er war Teil der Thunderbolts. Über die Thunderbolts habe ich noch nichts gelesen. Das kommt ja alles noch in Zukunft. Ja. Und das ist dann tatsächlich meine letzte Comic-Notiz. Krass. Daredevil Staffel 3. Da passiert auch wieder viel. Ich würde das nicht zusammenkriegen.
Ja, ich krieg's zusammen, aber ich weiß nicht, ob ich's kurz zusammenkrieg, weil ich meine, das ist für mich die beste Season. Also das ist meine beste von allen 16 Staffeln. Die ist großartig. Also wir beginnen damit, dass Matt Murdock eben wieder dort aufwacht, wo er aufgewachsen ist, in diesem unter dieser Clinton Church im Waisenhaus St. Agnes. Dort wird er gesund gepflegt von der Nonne Maggie Grace. Ja, die tröstet ihn, hilft bei seiner Genesung. Und Matt will niemandem sagen, dass er überlebt hat. Also er möchte jetzt das versuchen, was Dick eigentlich versucht hat, nämlich ohne Privatleben zu leben. Er möchte auch wieder als Mann mit der Maske das Verbrechen bekämpfen. Er hat seinen Anzug nicht. Er ist also wieder so gekleidet wie in Staffel 1. Er tritt dann auch im Zuge seiner Genesung, er hat seine Kräfte erstmal nicht so richtig mehr. Also er so ein bisschen sieht er, aber das ist ganz schwierig. Er macht, inhaliert dann auch so schöne Sachen. Das ist, er braucht einiges, um dann wieder seine Kräfte zu kriegen. Und dann
Im Grunde muss er die Nebenhöhlen freikriegen,
Genau,
ich finde die Szene einfach erwähnenswert, weil sie auch richtig eklig aussieht.
So eklig, er macht so eine Nasenspülung, das ist so schrecklich. Ja.
Und das Krasse ist, ich habe das mal bei einem Freund gesehen und da sah es genauso aus. Es war widerlich, echt? Einfach nur widerlich. Ja, aber der hat das ohne Nasenspülung gemacht. Der hatte einfach die Nebenhöhlen voll und die haben sich auf einmal entleert. Das war, ja, ich mag ihn trotzdem noch, diesen Freund.
Kino. Naja, also Matt bekämpft das Böse und aber eigentlich hat man auch ein bisschen das Gefühl, er will sich da umbringen lassen. Also er hört irgendwann auf zu kämpfen, kniet sich hin und sagt, tötet mich, aber zum Glück für uns alle töten sie ihn nicht. Wir lernen dann als neue Figur den FBI-Agenten Ray Nedim kennen. Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Agent, der ist auch ein sehr, also auch moralisch sehr guter Agent, der ist in Geldnöten, weil er seiner Schwägerin bei der Krebsbehandlung hilft, wird deswegen aber nicht befördert, weil wenn man erpressbar ist, zum Beispiel aus Geldnöten, dann wird man nicht befördert und das stresst ihn. Er hat eine Beziehung zu Fisk, weil er einmal die Woche dorthin geht und immer wieder sagen muss, wollen Sie uns was sagen, und Fisk sagt immer nein. Aber jetzt, in der Szene, die wir sehen, sagt Fisk, er würde zusammenarbeiten mit dem FBI, dann wenn das FBI ihm garantiert, dass Vanessa nichts passiert. Also wir haben weiterhin Fisk als den, der in Vanessa sehr verknallt ist. Er gibt dann auch Informationen und Ray Nedim kann sich damit hocharbeiten, ja, weil er diese, ja, weil Fisk dann auch nur mit ihm redet. Aber Fisk wird durch seine Verräterei, im Gefängnis ist er in Gefahr, oder er sagt das, er wird auch angegriffen, aber vielleicht hat er das auch inszeniert. Jedenfalls sagt er, er kann nicht mehr im Gefängnis bleiben, er muss außerhalb des Gefängnisses untergebracht werden. Und das ist sehr cool, wie in diesen ersten Folgen, er kommt dann in dieses Hotel und wie dieses Hotel dann immer mehr, er trägt dann auch keine Anstaltskleidung mehr, er kriegt seine Gemälde zurück, der Hase im Schnee ist auch wieder da, er hat dann super tolles Essen. Also im Grunde genommen ist es kein Gefängnis mehr. Aber es passiert so schrittweise, dass es kaum auffällt.
Aber man sieht in der zweiten Staffel ja auch schon, wie er das Gefängnis eigentlich genießen kann. Ne?
Genau, ja, exakt. Und jetzt ist er eben nicht mal mehr in dem Gefängnis als Raum. Und er lernt auch Benjamin Poindexter kennen, weil auf dem Weg in das Hotel werden sie von Albanern, ist es wieder, schon neue Nationalität, von einer albanischen Mafia angegriffen. Und Benjamin Poindexter, der ein FBI-Agent ist, der rettet ihn da vor diesen Albanern. Da sieht er ihn zum ersten Mal und er ist sofort, also Wilson Fisk ist sofort ein bisschen fasziniert von ihm. Matt möchte jetzt wissen, was mit Wilson Fisk ist, und weil er selber wahrscheinlich seinen Anwaltsausweis nicht mehr hat oder der nicht, ach nee, klar, der ist nicht mehr gültig, weil Matt ja als tot gilt oder whatever, er hat jedenfalls keinen Ausweis, aber er gibt sich jetzt Foggy zu erkennen, also dass er noch lebt. Foggy ist völlig erschüttert. Matt sagt aber, nee, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein, ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich noch lebe, und er hat ihm die Brieftasche geklaut und benutzt dann Froggys Ausweis, um in ein Gefängnis einzudringen, um dort Hintergründe über Fisk zu bekommen. Er wird dort dann total zusammengeschlagen, weil das ganze Gefängnis natürlich auch auf Fisks Seite ist, wie so oft. Wir lernen Poindexter ein bisschen besser kennen. Wir sehen, wie er er sagt, er hat eine Freundin, aber diese Freundin hat er nicht, sondern das ist wirklich sehr gruselig. Ich finde Poindexter insgesamt einen sehr gruseligen Bösewicht. Wo ist er dann noch gar kein Bösewicht? Eigentlich arbeitet er gut als FBI-Agent hier. Er stalkt eine Frau namens Julie Barnes und die scheint er auch wirklich jeden Tag zu stalken. Irgendwann das ist eine ganz schlimme Handlung. Er traut sich dann auch, sie anzusprechen, und sie ist total nett zu ihm, weil die haben sich flüchtig einmal bei irgendeinem Job gesehen. Aber dann merkt sie, dass der viel zu viel über sie weiß, und sie sagt dann, hey, bleib mir vom Leib. Poindexter gerät total in Panik, geht in seine Wohnung, randaliert in seine Wohnung und beruhigt sich dadurch, dass er sich Kassetten von seinen Therapiesitzungen anhört, die er als Kind ganz lang hatte. Das sind dann auch, wir sehen ganz viel Rückblicke auf Poindexter. Und das ist dann auch das, wo Fisk, das ist auch eine längere Sache, er zieht Poindexter dann auf seine Seite, weil er sagt, alle verlassen dich immer, aber ich verlasse dich nicht. Und sogar Julie ist plötzlich weg und Poindexter weiß nicht warum und denkt, sie hat ihn verlassen. In Wirklichkeit hat Fisk sie umbringen lassen, aber das weiß Poindexter an der Stelle noch nicht. Deswegen hat Fisk jetzt also auch einen Mann im FBI, der für ihn arbeitet. Im New York Bulletin kommt es zu einer großen Schießerei, weil Foggy und Karen dort einen Kronzeugen hinbringen und Poindexter als Daredevil verkleidet erschießt dort ganz viele Leute, auch diesen Kronzeugen. Und Fist findet es natürlich ganz großartig, als er in den Nachrichten dann sieht, dass Daredevil ganz viele Menschen getötet haben soll. Matt
Ich denke
Murdock.
Aber, da hat man sich das Motiv schon geschnappt, was ich vorhin vorgelesen habe, dass Bullseye auch als Daredevil unterwegs war, um ihn schlecht zu machen.
Genau, und er ist hier in der ganzen, also er ist bis in die letzte Szene, ist Bullseye ganz oft als Daredevil auch unterwegs. Foggy und Karen überzeugen jetzt Ray Nadim, den vom Anfang, den guten FBI-Agenten, davon, dass Poindexter hinter allem steckt. Dass Poindexter mit Fisk verbündet ist. Sie fahren dann auch zu der Wohnung von Poindexter, finden dort ein, zwei von diesen Psychologiebändern und checken, dass da irgendwas ganz, ganz und gar nicht okay ist mit Benjamin Poindexter. Und Karen macht sich, das ist auch sehr schön, Karen geht jetzt zu Fisk und möchte, dass er den Mord an seinem Vater gesteht, weil sie jetzt der Meinung ist, sie müssen jetzt irgendein früheres Verbrechen ausgraben, wenn sie schon die aktuellen Verbrechen ihm nicht nachweisen können. Und dann erzählt sie dem Fisk, dass sie es war, die James Wesley ermordet hat, diesen guten Freund. Und Fisk dreht dann total durch, will sie umbringen in diesem Hotel. Und Foggy überzeugt dann die Wächter, dass Karen Fisk umbringen will, und deswegen verhaften die kurz Karen, lassen sie dann aber wieder frei. Und nur so kommt sie da eigentlich wieder raus. Und auch das muss man erwähnen, der Matt, der lebt ja immer noch in diesem Kirchenkeller, und der hört diese Schwester Grace dann beten und checkt, dass sie seine Mutter ist. Also die nach seiner Geburt postnatale Depression hatte und ihn dann abgeben musste, und deswegen ist er auch nur beim Vater aufgewachsen. Und er erfährt auch, dass Father Lantham, dieser katholische Priester, den wir bisher nicht erwähnt haben, aber auch so eine dieser fantastischen Nebenfiguren, dass der auch das die ganze Zeit wusste. Und er fühlt sich jetzt wieder verlassen. Das ist ja diese Parallelität, ja. Benjamin Poindexter von allen verlassen, Matt von allen verlassen. Auch diese viele Parallelität zwischen Wilson Fisk und Matt Murdock, damit spielt diese Serie ja total. Und der arme Ray Nadim, der ja eigentlich ein Guter ist, der geht jetzt zu seinen Vorgesetzten und möchte von dieser ganzen Verschwörung erzählen. Aber der wird dann, also auch seine Vorgesetzte wird von Fisk erpresst, und er wird dann auch erpresst, dass er jetzt auch für Fisk arbeiten muss, weil er sonst des Mordes an einer Kollegin beschuldigt wird. Alles ist jetzt ganz, ganz schrecklich. Karen muss aus ihrer Wohnung fliehen, weil Fisk sie natürlich umbringen möchte. Sie flieht dann in diese Clinton Church, wird dann von Father Lantham beschützt, aber Poindexter kommt dorthin, will Karen töten. Ja, in den Comics tötet er sie. In der Serie tötet er Father Lantham, also diesen Priester. Es ist insgesamt so, Poindexter bringt schon auch ein paar wichtige Leute um. Ja, im Sterben bittet Lantham Murdock um Vergebung für sich und für Grace. Daredevil stürzt sich auf Poindexter. Im Poindexter wird auch hier schon von einem Balkon gestoßen, aber diesmal noch ohne Folgen, und kann entkommen. Und Kingpin hat jetzt keine Lust mehr aufs Hotel, lässt sich freilassen und möchte endlich Vanessa heiraten. Nadim wird schlussendlich auch von Poindexter umgebracht. Er will vorher noch vor Gericht aussagen, aber die Geschworenen sind bestochen. Müssen wir jetzt ein bisschen kürzen. Er wartet dann zu Hause darauf, dass Poindexter ihn umbringt. Also Nadim weiß, dass Poindexter kommen wird. Er bringt seine Familie in Sicherheit und nimmt nochmal ein Geständnis auf. Und ich weiß nicht, ob es im amerikanischen Rechtsverständnis wirklich so ist. Wenn ein Geständnis direkt vor dem eigenen Tod aufgenommen wird, dann gilt es, obwohl er eigentlich das Gleiche erzählt, was er auch vor Gericht schon erzählt hat. Das schickt er seiner Frau, und tatsächlich kommt dann Poindexter und bringt ihn um. Und dieses Geständnis von Nadim wird dann genau bei Fisk und Vanessas Hochzeit, wird es auf alle Handys so gespielt. Das ist eine auch ganz krasse Szene, wo die ganzen Gäste das dann sehen. Und dann kommt auch noch Poindexter im Daredevil-Kostüm, weil Poindexter jetzt von Matt Murdock erfahren hat, dass Fisk Julie umgebracht hat und deswegen sich jetzt gegen Fisk wendet. Er sprengt dann auch diese Hochzeit, möchte Kingpin umbringen. Es kommt dann zu einem Dreierkampf, der sich dann in das Hotel verlagert. Also in dem Hotel ist dann der Endkampf der Season, wo Poindexter als Daredevil verkleidet, der echte Daredevil, aber nicht im Daredevil-Kostüm, sondern wie in Staffel 1 in diesem schwarzen Schlafanzug mit der schwarzen Mütze und Fisk miteinander kämpfen. Fisk rammt Poindexter gegen die Wand, bricht ihm das Rückgrat. Und dann, die Szene findet man überall bei YouTube, aber die hat mich beim ersten Mal schon krass beeindruckt. Dann schlägt ja Matt Murdock, also Daredevil, schlägt ja dann auf Fisk ein. Er schlägt ihm so richtig mehrfach ins Gesicht, und das Blut spritzt nach hinten auch auf dieses Hase im Schnee-Gemälde, was immer noch da ist.
Ja.
Und Matt denkt, er muss jetzt Fisk töten und er kann es nicht. Und er schreit dann auf, ganz urtümlich, so ein Primal Scream, weil er ihn nicht töten kann. Und er erpresst dann Fisk und sagt, also Fisk weiß, wer er ist, das ist im Laufe der Staffel, hat Fisk das erfahren. Und er sagt, nee, wenn du irgendwas machst, wenn du im Gefängnis wieder irgendwen bestichst, dann werde ich schauen, dass Vanessa was passiert. Und Fisk stimmt dann zu, sich wieder verhaften zu lassen. Also wir haben Wilson Fisk, der wieder im Gefängnis ist. Wir haben Daredevil, der seine Maske abnimmt, aber es ist ja Point Dexter drin, aber die Polizei sagt, das ist nicht der wirkliche Daredevil. Der wirkliche Daredevil ist jemand anders. Und wir haben Karen, Foggy und Matt, die am Ende der Staffel eine Anwaltskanzlei namens Nelson, Murdock und Page gründen. Und wir sehen aber auch noch, dass Point Dexter operiert wird, um diese Lähmung vielleicht wieder rückgängig zu machen. Und das ist Staffel 3, die wirklich, ich weiß nicht, man kann es gar nicht so zusammenfassen, weil so viel passiert, aber die ist, also alle Staffeln der Daredevil sind gut, aber die ist noch besser als gut, muss ich sagen.
Ja, nee, also ich fand das auch richtig toll. Aber es kam halt nie für mich über so diese erste Staffel hinaus. Aber definitiv, ich mochte Daredevil vorher schon. Die Serie hat das einfach nur gefestigt.
Ja. Ich mochte sogar die Kinofilme mit Ben Affleck. Also.
Bei mir war es immer so ein Wechselspiel. Ich habe den damals im Kino gesehen, war mega enttäuscht. Dann hatte ich gesehen, dass es eine Extended-Version gibt auf DVD. Die habe ich mir dann geholt.
Und fand sie richtig, richtig gut.
Vor ein paar Jahren habe ich dann aber noch mal mir den Film angeguckt und vieles so von der Inszenierung her ist doch sehr, finde ich, nach heutigem Standard lächerlich inszeniert.
Während aber sehr schön. Daredevil funktioniert immer noch. Alle diese Netflix-Serien funktionieren immer noch. Gut, die sind nicht so alt wie der Ben Affleck-Kinofilm, aber die kann man alle ohne Probleme noch schauen.
Ja, und ich frage mich, wie das jetzt so läuft mit dem MCU ja auch. Im Grunde, also was ich gehört habe, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig so ist, sie gehörten ja nie zum MCU-Kanon, obwohl die sich immer wieder daran angelehnt haben, dass immer wieder erwähnt wurde, es gab ja diesen Vorfall in New York, was man definitiv mit dem Angriff der Chitauri im ersten Avengers-Film beziehen kann und immer wieder andere kleine Hinweise, die zum MCU hindeuten. Aber ich hatte halt gehört, und das ist jetzt wirklich nur Hörensagen, da Kevin Feige irgendwie nie so in diesen Serien drinne war, wollte er sie nie als Teil des MCUs haben. Und das ist im Grunde der einzige Grund wohl, warum es nicht Kanon ist. Jetzt haben wir natürlich, ja, okay, da kommen wir nachher noch mal zu, dass es ja irgendwie dann doch Kanon ist. Da müssen wir dann noch mal gucken, wie das ausschaut.
Dadurch, dass die Figuren jetzt wieder aufgenommen werden, glaube ich schon, dass die so ein Grauzonen, also dass die es schon kennen sind, oder? Also die gleichen Schauspielenden wieder, also das. Und sie heißen jetzt ja auch Defenders-Saga. Also
ja, genau.
Sie haben einen neuen Namen.
Das ist schön. Aber zwei Serien haben wir noch, bevor wir uns noch mal das Gesamtwerk anschauen und seine Bedeutung. Wir haben Punisher Staffel 2. Am 18.01.2019, da habe ich keine Notizen mehr. Mir sind keine besonderen Schauspieler aufgefallen. Ich habe keine Einträge in der Enzyklopädie entdeckt, die mit irgendeinem Charakter dort übereinstimmen. Ich weiß auch nicht mehr, worum es in der Handlung geht. Ich weiß, dass wieder sein gesichtszerschnittener Freund, also den Mörder seiner Kinder, mitmachen. Hast du da vielleicht noch etwas zu erwähnen oder zu ergänzen?
Ja, er hat so einen weiblichen Sidekick namens Amy, die dort mit ihm unterwegs ist, die er gleich am Anfang kennenlernt. Eigentlich möchte er ein ruhiges Leben führen. Aber er hilft dann dieser Amy und wird dann da so reingerissen in Handlung. Dieser, wie du schon gesagt hast, Russo ist wieder da. Der wacht aus dem Koma auf, kann sich angeblich an gar nichts erinnern, schart dann aber so eine ziemlich verrückte Gang um sich. Es ist auch Karen Page wieder dabei, die Frank hilft, was ich sehr schön finde. Also auch das, irgendwann muss ich das mir schon mal anschauen. Und am Ende tötet Frank dann Russo doch, also was am Ende der ersten Staffel nicht geschafft hat. Er tötet ihn. Amy geht ihren eigenen Weg und Frank Castle zieht am Ende wieder die Punisher-Uniform an. Die hat er die ganze Staffel nicht an. Entschließt sich aber, dass die Welt doch einen Punisher braucht. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Okay. Ja, das wusste ich alles so gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich...
Und ich habe es mir angelesen, also.
Also ich weiß, dass mir die Staffel auch wieder gefallen hatte, als ich sie gesehen habe. Und sie hat auch wieder einen krassen Wermutstropfen, und zwar das, was von Comic-Fans bemängelt wurde, wo ich das mal im Podcast gehört hatte. Am Ende ist er halt zu sehen in so einem Lagerhaus, wo ein paar Jugendliche, ich würde sagen Leichtkriminelle, nicht Schwerkriminelle, von ihm einfach niedergeschossen werden. Und da habe ich mir auch gedacht, die ganze Staffel war so gut wieder so interessant erzählt, und am Ende sehen wir, dass er auch einfach nur ein Mörder ist. Dass er selbst kleinkriminelle Jugendliche einfach niederschießt. Also so kam es mir zumindest vor. Das kam mir nicht mal vor, als wäre es eine richtige Gang gewesen oder so. Und das finde ich so hart.
Ja. Das deswegen, ja, ich
aber
mit
das
dem
ist ja
Punisher
das,
nicht so warm werde.
Ja, aber das ist ja das, was ich auch in der Enzyklopädie gelesen habe. Er ist einfach ein Typ, der will einfach alle Verbrecher killen und basta. Und das ist dann das, was wir am Ende wieder sehen. Und das passt für mich aber nicht zu dem, was ich in diesen beiden Staffeln Punisher gesehen habe. Irgendwie. Also das ist, wirkte auf mich so, jetzt ist er doch wieder total gewissenlos oder was. Er wirkt halt nicht so gewissenlos in der Serie sonst.
Ja.
Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Wie gesagt, tolle Staffel, aber am Ende so eine krasse Antimoralkeule oder so, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll.
Ja.
Und dann haben wir die letzte Serie, die auf Netflix erschienen ist, die letzte Staffel eher gesagt. Jessica Jones Staffel 3 am 14.06.2019.
Du hast ja
keine Notizen,
wie gesagt, mehr.
Keine Notizen mehr. Weiß ich noch, worum es ging? Nee, ich weiß auch kaum noch. Ich weiß, dass sie im Streit mit Trish ist. Logischerweise. Sie hat die Mutter von Jessica umgebracht. Mehr kriege ich nicht mehr zusammen.
Genau, also Trish ist jetzt eine Superheldin. Sie hat ja vor allem diese Reflexe bekommen. Das heißt, sie muss jetzt sehr stark trainieren. Also sie wird jetzt auch, also sie macht Kampfkunst und Boxen und alles Mögliche und bekämpft das Böse auf vielerlei Arten und Weisen. Wichtiger ist, dass Jessica Eric Gelden kennenlernt. Eric Gelden hat eine seltsame Superkraft, der kann nämlich das Böse in Menschen spüren. Das macht ihm totale Kopfschmerzen, das schadet ihm auch. Er hat einen ganz netten Side-Hustle, gefällt mir sehr gut. Immer wenn er merkt, Leute haben was Böses gemacht, dann erpresst er die und lässt sich Geld geben. Er weiß ja nicht, was sie gemacht haben, aber er sagt dann immer, ja, zahlen Sie mir 10.000 Dollar und dann sage ich niemandem, was sie getan haben. Und so verdient er Geld. Aber er kommt an den Falschen, nämlich an jemanden namens Salinger, heißt er, genau, Salinger, nicht Salinger. Und das ist der Hauptbösewicht dieser Staffel. Das ist ein totaler Psychopath, der, ich glaube, einfach Leute umbringt, ehrlich gesagt. Das ist, also er ist einfach so ein Serienkiller, der auch immer Leute filmt, wenn er sie tötet, aber gleichzeitig nie Fingerabdrücke zurücklässt, was die ganze Sache tatsächlich sehr schwierig macht, weil Jessica verhaftet ihn, lässt ihn zwischendrin sogar mal verhaften, aber über Jerry Hogarth kommt er dann frei. Jerry Hogarth nimmt ihn als Klienten an. Auch Malcolm arbeitet inzwischen ja für Jerry, der ist da auch dabei. Und er filmt dann auch irgendwie Trish, wie sie bei ihm in der Wohnung einbricht. Und es ist noch nicht bekannt, also du hattest vorhin den Namen gesagt, Hellcat. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff in der Season 3 überhaupt vorkommt. Aber jedenfalls, Hellcat, die Superheldin, da fragen sich alle, wer das ist. Und er könnte jetzt also ihre Identität herzeigen und erpresst damit Jessica. Ja, und er könnte auch, in dem Video greift Hellcat ihn auch an. Also Salinger. Deswegen sagt er, Jessica soll Beweise vernichten, weil inzwischen hat sie nämlich Beweise gefunden, weil er bei seinem allerersten Opfer, das hat er nur irgendwo im Garten begraben, und da hat also Jessica DNA-Spuren gefunden. Und die vernichtet sie aber für Trish, obwohl sie ja eigentlich mit ihr nichts mehr zu tun haben will, ist sie ja trotzdem noch so verbunden, dass sie das machen möchte. Und Trish arbeitet dann auch mit dem Gelden zusammen. Also er zeigt ihr böse Leute und sie bringt die um und er hat weniger Kopfschmerzen. Also das ist dann so eine Art Handlung zwischen den beiden. Aber als Trish dann einen umbringt, schaut sie ihn an und sagt, der war doch böse, hast du jetzt weniger Kopfweh? Und dann sagt er, nee, ich habe Kopfweh, weil du jetzt böse wirst. Also tatsächlich spürt er, dass Trish durch das Ermorden von Menschen ja, auf die böse Seite wechselt.
Ja.
Salinger bringt dann sehr grausig Trishs Mutter um, also die Dorothy Walker. Die war zwar immer sehr unsympathisch, aber trotzdem ist das natürlich nicht freundlich. Jessica schafft es dann, ach ja, es ist dann so, Salinger will Jessica vergiften und vergiftet ihren Alkohol. Jessica trinkt ja immer ganz viel. Und es scheint dann so, als habe er das geschafft. Sie ist dann auch gefesselt und er filmt sie und er will, dass sie zugibt, dass sie alles falsch gemacht hat. Aber in Wirklichkeit bringt Jessica ihn dazu, seine Morde zu gestehen. Und sie und Malcolm haben ihn dabei gefilmt. Das heißt, sie haben jetzt alle Beweise, die sie brauchen, bringen ihn vor Gericht. Aber Trish bringt ihn um im Gerichtsgebäude. Sehr grausig. Und,
das weiß ich schon Jessica, gar nicht mehr, krass.
Ja, sie wechselt total auf die Seite des Bösen. Jessica geht dann zu sich nach Hause zurück und dort ist, yay, Luke Cage. Er hat einen Gastauftritt, der ins Gewissen redet, der sagt, er selbst musste seinen Bruder ins Gefängnis bringen und jetzt ist sie dran und sie muss eigentlich Trish jetzt ja, aus dem Weg schaffen. Trish will sich dann von Jerry Hogarth aus der Stadt bringen lassen und erpresst diese. Jessica veröffentlicht jetzt die Identität, also sie sagt, Hellcat ist Trish Walker. Und dadurch wird sie auch dann sehr schnell gefunden. Jessica kämpft mit ihr, redet ihr ins Gewissen und kann ihr dann in einer sehr rührenden, und die beiden sind ja doch Adoptivschwestern, kann sie sie davon überzeugen, dass sie böse ist. Trish wird dann in dieses Raft gebracht, also dieses Superheldengefängnis, da ist sie dann. Jessica, letzte Szene, will raus aus New York, kauft ein One-Way-Ticket nach El Paso, will das alles hinter sich lassen. Aber als sie dann da gerade am Flughafen oder Bahnhof, wo immer ist, da hört sie dann Kilgraves Stimme in ihrem Kopf. Kilgrave, der ist ja auch zwischendrin in der Season immer mal wieder erschienen. Und der sagt, es ist okay, gib nach, geh nach El Paso. Und in dem Moment merkt sie, nee, sie bleibt doch und beschließt, in New York zu bleiben. Das ist Season 3. Auch ein ganz beunruhigender Bösewicht, dieser Salinger.
Ich kann mich leider gar nicht mehr an den erinnern. Aber ich weiß, dass ich sehr zufrieden war
der ist
mit
so normal.
Der letzten Staffel. Ach so.
Der ist so normal gruselig. Also der hat keine Superkräfte. Der bringt einfach Leute um. Ja, sehr klug.
Ja. Ja, gute
genau,
Staffel.
Das, hey, komm.
War ein schönes Finale.
Wir haben es geschafft, 16 Staffeln.
Toll. Schade, dass es damit vorbeiging. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Der letzte Film der Phase 3 war am 26.06.2019, also etwa zur gleichen Zeit wie die letzte Staffel Jessica Jones. Als würde da das Beste aus dem MCU aufhören, vorerst. Obwohl, nee, WandaVision war ja wieder gut, aber wir hatten ja auch zwischen WandaVision und Spider-Man 1,5 Jahre Pause. Wir hatten ja wirklich 2020 Ruhe und ich glaube, die hat auch jedem gut getan.
Ja.
War nur schade, dass auch das Netflix-Universum darunter dann quasi gelitten hat unter der Pause.
Das stimmt.
Ja, auf jeden Fall sind wir damit mit der Besprechung der Serien erstmal durch. Und wenn ich das jetzt wiederfinde, gehen wir gleich mal in ein Fazit, würde ich sagen. Also bis gleich. Also die Aufnahme ist jetzt 3,5 Stunden lang. Es gab natürlich auch noch ein bisschen Vorgespräch, bevor wir angefangen haben. Also etwa 3 Stunden Aufnahme für 6 Serien mit insgesamt 13 Staffeln und was weiß ich wie vielen Folgen. Ja, ein Fazit. Highlights, Lowlights. Lässt sich gar nicht so einfach irgendwie zusammenfassen, ne? Was meinst du? Möchtest du mit einem Highlight oder mit den Highlights oder den Lowlights anfangen?
Ja gut, wir haben es gesagt, oder? Also ich finde, diese Netflix-Serien sind insgesamt auch wenn ich ein paar nicht gesehen habe, ein Highlight im MCU. Sie zeigen so normal, so Street-Level, ja, deswegen Street-Event. Wir sehen ganz viele alltägliche Probleme. Wir sehen bestechliche PolitikerInnen, wir sehen bestechliche PolizistInnen, wir sehen Drogenkriminalität, aber auch sowas wie Rassismus. Wir erleben Gewalt gegen Frauen, Trauma, Alkoholismus, Traumabewältigung, Freundschaft, Familie. Dadurch, dass es Serien sind, haben wir Nebenfiguren, die unglaublich toll ausgestattet sind, die ganz toll, die selber eine Backstory haben. Das finde ich, ja, keine Ahnung, das kann man vielleicht in Kinofilmen so auch nicht ausleben, ja. Und ich finde aber auch, dass es die späteren Serien fast nicht geschafft haben. Also diese Netflix-Serien sind in der Gesamtheit besser als, also ich finde sie besser als jede der neuen Serien, auch wenn ich Agatha All Along sehr liebe und wenn ich WandaVision mag und wenn ich einige der Serien mag, finde ich trotzdem, dass das nie wieder geschafft worden ist, so was Cooles hinzubringen. Und ich meine, Highlight, ich habe es gesagt, das ist einfach Daredevil in seinem ganzen Universum. Das ist eine Figur, die so zerrissen ist und so zwischen Schwarz und Weiß und dieses mit dem ganzen Katholizismus, mit dem er sich immer rumschlägt, das ist so ernst genommen, ohne es sich darüber lustig zu machen. Das ist mein Highlight. Und ich will ehrlich gesagt, ich will kein Lowlight benennen, weil es wäre total unfair, würde ich sagen, die Punisher-Folgen sind ein Lowlight oder so, weil ich habe sie immer noch nicht gesehen und dass ich nicht glaube, dass eine Figur wie Punisher eine Serie tragen kann, das ist ja nur ein Glauben, nicht Wissen. Deswegen, nein, ich bleibe bei Highlights. Wie ist es bei dir?
Also für mich Highlights wirklich diese ersten beiden Staffeln, wo ich das Gefühl hatte, dass folgende Staffeln nicht mehr so krass daran gekommen sind. Könnte ich aber auch jetzt nicht direkt ausdrücken, warum das nicht geschafft wurde. Vielleicht ist es auch so ein Hype, der einfach in mir fortlebt und das nicht erreichbar wäre, dieses Niveau noch mal zu erreichen, obwohl sie es vielleicht geschafft haben. Ich stimme dir auch voll zu, was diese Tiefe der Serien angeht. Das hat das MCU bisher nicht geschafft, wobei es trotzdem auch mindestens eine Serie gab, wo ich mir sagen würde, die war vielleicht nicht von dem Niveau, aber die hat mir trotzdem so gut gefallen.
Welche?
Ja, es ist, da komme ich noch zu dann. Also wir müssen noch ein bisschen, ein, zwei Sachen müssen wir gleich noch klären und da kommt dann mindestens noch mal eine dieser Serien vor. Lowlight, wie gesagt, ist für mich die zweite Staffel Jessica Jones, einfach weil sie mich vom Thema her irgendwie nicht bekommen hat. Ich wollte einen richtigen Antagonisten haben und es war dann doch eher mehr so eine persönliche Sache. Ich denke, dass es das war, was ich in dem Moment nicht wollte und dass es mir deswegen nicht so gefallen hat. Wie gesagt, ich würde ja nicht sagen, dass die zweite Staffel Jessica schlecht ist. Das ist einfach nur, dass sie mir nicht so gefallen hat. In dem Moment zumindest nicht. Ich muss das rewatchen und ich weiß nicht, wie ich das noch schaffen soll. Ich gucke so viel. Es ist grausam. Ja. Aber doch, irgendwie muss ich da wieder einen Weg reinfinden. Also für mich ist das auch im Großen und Ganzen ein Riesen-Highlight. Ich mag dieses Marvel-Netflix-Universe, Street Avengers, die Defender-Saga. Es ist für mich einfach ein fantastisches Comic-Universum, das leider Lücken aufweist, weil es nicht weitergeführt wurde. Ich hätte gerne Luke Cage gesehen, wie er eventuell doch erstmal in Richtung Korruption geht und dann aus irgendeinem Grund vielleicht doch wieder in die rechte Bahn geholt wird. Ich hätte gerne gewusst, was weiter aus Danny Rand wird, was er für neue Kräfte hat und wie der Kampf dieser Superkräfte weitergeht. Daredevil kriegen wir zum Glück gerade fortgesetzt, jetzt gerade schon in Staffel 2. Jessica Jones sehen wir hoffentlich auch bald wieder. Da gab es für mich nicht so ein offenes Ende.
Ja.
Aber wie gesagt, die dritte Staffel war für mich auch ein, ja, mehr bitte.
Absolut.
Wir haben so tolle Charaktere, so viele starke Frauen auch. Ja.
Man will auch die Figur einfach weiter erforschen. Das ist einfach diese einerseits Superstärke, dieses Badass-Verhalten und andererseits diese Verletzlichkeit, die sie halt auch ganz stark hat.
Also deswegen ist sie ja so Badass, weil sie keinen Bock hat, weiter diese verletzte Seite zu haben.
Genau.
Ja, Bedeutung für das MCU. Das ist halt so ein Ding. Eigentlich hat es immer parallel dazu gespielt, gehörte nie wirklich dazu. Das Ganze gab dann aber mal eine Wendung. Netflix hat die Serien, Disney hat die Serien von Netflix aufgekauft, sich die Lizenzen wieder zurückgeholt, wie auch immer. Und wir hatten dann am 24.11.2021 in Hawkeye ein Wiedersehen mit dem Kingpin.
Yay, ja.
Das war schon mal sehr, sehr cool. Und gleich danach, am 13.12.2021, gab es einen Vorfall mit Peter Parker, dass er beschuldigt wurde, diesen Typen, der Mysterio quasi gegeben hat, ermordet zu haben. Und sein Anwalt ist Matt Murdock. Und
ein sehr guter dieser, Anwalt.
Ein, ja, genau. Als nämlich ein Ziegelstein durch das Fenster fällt und der blinde Mann diesen Ziegelstein aufhält, puppt sich, dass er ein sehr, sehr guter Anwalt ist, ja. Ja, also das war schon mal etwas, wo ich mir gedacht habe, ganz, ganz, ganz große Liebe. Wir haben die endlich wieder zurück und ich habe so gehofft, dass es dann auch irgendwann weitergeht, wie jetzt halt. Wo hat sich das noch weiter ausgewirkt? Achso, übrigens, Hawkeye wäre für mich eine dieser Serien, die ich wirklich sehr gemocht habe. Die war zwar nicht perfekt, aber sie hat mir irre Spaß gemacht.
Ja, so eine Weihnachtsserie. Also ich habe sie jetzt auch 2-3 Mal gesehen. Also ich finde die, ich finde sie nett, aber ja, jetzt nicht so, dass sie mir tiefer geht, dass ich mitleide, ja, also oder so mitfiebere. Das hatte ich nicht. Hast du gesagt, dass Kingpin auch bei Echo ja ganz große Rolle spielt?
Also ich wollte ja gerade weiter scrollen, was wir hier noch haben.
Tut mir leid.
Ja.
Scroll weiter.
Wir kommen nämlich erstmal zu She-Hulk, wenn ich das richtig sehe.
Oh, natürlich. Der Walk of Shame.
Echo? Echo ist erst Phase 5. Der Walk of Shame, genau. Den Begriff kannte ich so kaum noch, außer aus How I Met Your Mother. Und erst mein Kumpel Fabs hatte mich darauf hingewiesen, dass es ja ein Walk of Shame ist, den er hat. Sehr, sehr cool. Und da war er auch endlich mal nicht dieser Matt Murdock, der auf dem alles so schwer lastet. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass jetzt mit Born Again auch dieser nicht ganz so schwer tragende Matt Murdock zum Vorschein kommt und dass wir vielleicht sogar She-Hulk wiedersehen. Aber nee, bis jetzt kam sie nicht vor. Wäre ja toll gewesen.
Ich mochte den kurzen Gastauftritt bei She-Hulk mochte ich, aber ich habe mir gedacht, nee, ich will, das ist nicht der Matt Murdock, den ich sehen möchte. Ich möchte genau den, den zerrissenen, dunklen, immer am Rande von der Depression, den möchte ich haben.
Okay, sei dir gegönnt. dann blättern wir weiter. Secret Invasion war nicht, Loki war nicht, The Marvels war nicht. Hier haben wir dann Echo, wo wir dann ja, alle wiedersehen. Daredevil hat einen kurzen Auftritt in einer Erinnerung.
Oh, sehr gut.
Echo wird fortgeführt aus Hawkeye und natürlich auch der Kingpin, den sie eigentlich niedergeschossen hatte, der dann da wieder mitmacht.
Ja,
das ist eine Menge Zeug, bis man dann zu Daredevil Born Again kommt, wo das alles dann auch wieder tatsächlich anschließt. Also es ist tatsächlich, was Kingpin bisher gemacht hat, ist auch wichtig für seine Beziehung zu Vanessa in Born Again. Nur das, was Matt Murdock gemacht hat, was wir gesehen haben, das hat da gar keine Relevanz. Aber das macht nichts.
Muss eigentlich alles nochmal, der muss doch einiges nochmal durch, was wir eigentlich schon dachten, abgehakt zu haben in Staffel 3, das stimmt schon.
Ja. Und von dem her bin ich froh, dass dieses Netflix-Universum dann doch nach und nach so ein bisschen Relevanz bekommen hat. Und von mir aus, ich möchte gerne alle wiedersehen, die damals mitgemacht haben. Auch in den Nebenrollen und wird wahrscheinlich nicht passieren, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, das stimmt.
Ja, Mensch, Anna. Dann vielen, vielen Dank. Wir haben es geschafft. Du hast so viele tolle Beiträge jetzt geleistet. Du hattest mich ja quasi noch gebeten, dich nicht so doll zu schröpfen, aber du hast das mit Daredevil schon gleich so krass hinbekommen mit deiner Zusammenfassung. Da kann ich einfach nicht mithalten. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du so viel Beitrag hier auch geleistet hast. War fantastisch. Ja. Vielen Dank.
Lang genug ist es geworden, ja. Danke.
Das stimmt.
Dass ich so viel über Daredevil schwärmen konnte. Und insgesamt
gerne.
Über die Serien. Das
er hat es ja verdient.
Das ist schon cool. Mhm. Er hat es verdient,
ja. Ja, ich bin jetzt auch schon im Überlegen. Wir sind jetzt schon bei fast 4 Stunden Aufnahme. Ob ich das in 2 Teilen lieber raushaue, weil viele Leute ja lieber kürzere Podcast-Folgen haben. Ich denke, ich werde das
vielleicht
2 teilen. Ja. Und ja, dann vielen Dank. Vielen Dank, liebe HörerInnen, falls ihr es bis hierhin geschafft habt. Ich hoffe, ihr hattet damit genauso viel Spaß wie wir. Und dann hören wir uns als nächstes sehr wahrscheinlich zu Daredevil Born Again. Und bis dahin, ciao.
Tschüss.